Wir haben ja auch schon etwas diskutiert, warum kommt da der Augustinus. Das ist interessant, so interessanterweise so, dass man darüber ein bisschen Aufschluss kriegt, schon in der allerersten Eintragung von Wittgenstein. Nicht? Das sagt er zwar nicht am Anfang, sondern ein bisschen später. Ich hoffe, ich treffe das jetzt und es ist mir wichtig, ja, nein, das sagt er ganz am Anfang. Und was Augustinus sagt, ist uns wichtig, weil es die Auffassung eines natürlich klar denkenden Mannes ist, der von uns zeitlich weit entfernt gewiss nicht zu unserem besonderen Gedankenkreis gehört. Also diese Eintragung, die er dann wieder gestrichen hat, relativ bald, wird aufgenommen von der Sache her durch das Latein, das ja einen ähnlichen Effekt hat, ne? Dass es ein zeitlich weiter entfernter Gedankenkreis ist. Ergibt sich damit einfach und dass die Aufgabe also einerseits, dass es zeitlich weit entfernt ist, ergibt sich, zweitens aber, und das ist auch an der Stelle sehr greifbar, dass natürlich klar denkend, von dem er da spricht, der natürlich klar denkende Mann, das ist ja, ich meine, wenn Sie ein bisschen Augustinus studiert haben, werden Sie vielleicht ein wenig skeptisch sein, also ich zumindest bin etwas skeptisch, weil Augustinus ist berühmt für trinitätstheologische Spekulationen und wenn Sie sich zum Beispiel von Kurt Flasch das Augustinus-Buch ansehen, das heißt Logik des Verderbens oder ich weiß es gar nicht, wie das heißt, so ein kleines Büchlein, Exemplar, Klassiker in Bochum herausgegeben, die Logik des Verderbens, heißt ich schaue es nach, sage es Ihnen das nächste Mal. Das ist eine Abhandlung, eine brillante Polemik gegen Augustinus als einem Erbsünden-Propagandisten, der also alles andere als natürlich denkt, sondern ganz im Gegenteil sozusagen Schrecken und Grauen auf die Menschheit bringt, jahrhundertelang das geistige Klima verunreinigt aufgrund seiner Konstruktionen zur Gnadenlehre insbesondere, dann werden Sie ein bisschen skeptisch sein, den Augustinus als natürlich klar denkenden Menschen so einfach hinzunehmen. Aber der Augustinus, das ist nicht ganz absurd, war für den Wittgenstein, war tatsächlich ein Lieblingsautor von Wittgenstein. Und es ist nicht absurd, weil die gequälte Existenz von Wittgenstein mit dieser von Flasch angesprochenen Quälerei bei Augustinus vielleicht nicht ganz unverträglich ist. Wie dem auch immer sei, das gehört wiederum deutlich in den Bereich von Psychohistory. Wichtig ist ja hier, dass es tatsächlich eine natürliche, plausible, einfache, klare Ausgangssituation zu sein scheint. Es gibt Erwachsene, es gibt Kinder, es gibt Dinge, es gibt Worte. Das passt doch alles gut zusammen. Und die Plausibilität, Sie erinnern sich an die Schröder-Sendung auch im Zusammenhang mit Wittgenstein und Augustinus. Die Plausibilität, die dieses Bild hat, ist geradezu die Erklärung dafür, warum das hier am Anfang steht. Das ist mal eine erste Betrachtungsweise dafür, wie passt der Traktat zu den philosophischen Untersuchungen. Beide beginnen nicht kompliziert, nicht auf eine Art und Weise abwehrend. Also wenn man sich zum Beispiel das ansieht, das höre ich gleich wieder auf, wie andere Philosophen ihre Werke beginnen, ist ist hier einiges zu lernen, aber ich erspare mir jetzt mal diese Vergleiche, sondern weise nur positiv darauf hin, die Welt ist alles, was der Fall ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, der Augustinus sagt das darüber, wie wir die Sprache lernen, nämlich als Kind habe ich den Eltern zugeschaut und ich habe gesehen, dass die sich mit Gebärden auf bestimmte Dinge gerichtet haben und dabei was gesagt haben. Und an der Stelle habe ich mir gedacht, aha, die werden ja das wohl meinen. Und das ist immer wieder vorgekommen. Und das hat geheißen, dass die immer wieder dieselben Worte in denselben Zusammenhängen, in denselben Sprachzusammenhängen gesagt haben und auch in denselben Weltzusammenhängen. Und dann habe ich mir halt gedacht, Rekonstruktion jetzt, so gehört sich das, so ist es und habe das auch, habe das nachgemacht, habe das mitgemacht. Das ist eine ein Versuch, Philosophie zu beginnen, unkontrovers. Also während es im unkontrovers in dem Sinn, dass man, wie es in den philosophischen Untersuchungen ja dann auch des Weiteren auftritt, wenn man in der Philosophie etwas sagt, dann könnte man niemals zu Thesen kommen. Philosophie beginnt nicht mit Thesen. Thesen kann man nicht aufstellen in der Philosophie, weil alle Leute mit ihnen einverstanden wären. Der Effekt, der im Tractatus Philosophicus darin noch markiert ist, dass das Ganze schon einen solchen thesenhaften Charakter hat. Also die Welt ist alles, was der Fall ist, kommt ja als eine These daher, selbst wenn es eine These ist, mit der man auch an dieser Stelle schon Schwierigkeiten der Abweichung hat. Also schon das ist eine These, die eigentlich damit operiert und damit spielt, dass man dann Einverständnis leicht erringen kann. In derselben Art und Weise wird hier etwas aufgegriffen und jetzt aber nicht als eine These, sondern als ein Bericht. Der Augustinus, er zieht sich, in der Wittgenstein zieht sich von dem einfach thetisch hingestellten, zieht er sich einmal zurück und berichtet von einer Stelle von Augustinus aus einem fernen Kulturkreis, von dem man doch sagen könnte, dass wir ihn noch verstehen und von dem man auch sagen könnte, eigentlich ist das durchaus auch unsere Auffassung. Und indem er das gemacht hat, baut er so eine Spannung auf, die ich schon einmal kurz betrachtet habe als ein kleines, sozusagen ein ganz kleines Exerzitium von Wittgenstein in Richtung Seinsgeschichte. Das heißt, in den gesamten philosophischen Untersuchungen finden Sie sonst keine Hinweise darauf, dass in unserer Geschichte etwas angelegt ist, was uns, nämlich in der Philosophiegeschichte, nicht in der europäischen Denkgeschichte, dass da etwas angelegt ist, was uns in ein Geschick hineinbringt. Ich hatte auf Ihre Frage mit der Technik gerade am Anfang auf den Heidegger hingewiesen und das ist eine günstige Gelegenheit, die Parallele nochmal aufzugreifen. Die Effektivität der heideggerschen Philosophie im Zusammenhang mit Technik besteht unter anderem darin, dass er eine große Geschichte erzählt, die es Leuten, die darüber nachdenken, möglich macht, ihr ganzes bildungspolitisch, bildungsbürgerliches Wissen, alles das, was man je gelernt hat im Gymnasium, mit einzubringen in die Diskussion darüber, dass wir heute einen Magnetresonanztomographen haben oder sowas ähnliches. Ne? Das ist doch der große Clash, der da auftritt. Wir sind konfrontiert mit jeder Menge von verständlichen oder unverständlichen technischen Apparaten und wollen das verstehen, und zwar von der Seite, also auch die Ingenieure selber wollen es verstehen, weil auch die Ingenieure selber sind ja sozusagen gespalten in diejenigen, die bestimmte Fertigkeiten haben, um etwas zu konstruieren, und auf der anderen Seite sich zurechtzulegen, wozu das gut ist, wo das hinführt. Da muss ich, ist klar, also Ethikfolgenabschätzung, alle diese Dinge will ich jetzt nicht nur ansprechen. Das heißt, wir wollen das verstehen. Und wie verstehen wir? Wir verstehen, indem wir kontextualisieren, einbetten, Geschichten erzählen und in der deutschen Situation, nicht in der deutschen Bildungssituation ist dieses Geschichtenerzählen auf eine ganz markante und wesentliche Art und Weise immer Geschichte erzählen gewesen. Also wie kommt es dazu seit den Griechen, dass wir so geworden sind? Das ist ja auch komplett verständlich, das muss man sich mal klar machen. Das wäre natürlich jetzt ein Thema einer Heidegger-Vorlesung. Das muss man sich klar machen, dass ja der Weltzustand, in dem wir uns befinden, markant und wesentlich dadurch gekennzeichnet ist, dass das europäische Formengut, sozusagen der europäische, wie soll man das nennen, der europäische Faktor in der gegenwärtigen Weltsituation ist der einzige Faktor, der eine Geschichte hat. Also das ist der Punkt des Imperialismus. Natürlich haben alle anderen Länder, Asien, Afrika, USA, haben Geschichte in einer gewissen Weise, aber die Geschichte aller dieser anderen Länder ist, das ist die Pointe des Imperialismus, auf die einschneidendste Art und Weise durchkreuzt und determiniert von der europäischen Geschichte. Und was heißt die europäische Geschichte an der Stelle? Das heißt, das, was sozusagen diese Versammlung von Leuten an diesem Land, in dieser geografischen Lage durch die 2000 Jahre hindurch so produziert haben. Ne? Sprich Weltbeherrschung, Technik, Philosophie, alles das. Ne? Das ist natürlich jetzt schon in einem Zustand, der ganz andere Kategorien braucht als die Kategorien der europäischen Denkgeschichte. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg etwas, was in Europa entstanden ist, zur Herrschaft gekommen ist für die ganze Welt. Das ist ein Heidegger Gedanke, dem ich nicht widersprechen würde. Heidegger nennt es dann Amerikanisierung des Europäischen. Da wird es dann für ihn schon extrem kritisch. Das hängt aber mit dem zusammen, was ich gesagt habe. Im Zweiten Weltkrieg wird der Versuch, die Bodenständigkeit des deutsch-europäischen, griechisch-deutschen, für einen Heidegger ist das griechisch-deutsche eine ganz besondere Achse, diese Bodenständigkeit zusammenzusehen mit der Aufgabe, die Herausforderungen der Modernität zu bewältigen. Sozusagen, das bricht zusammen, gescheitert für einen Heidegger, und der Terminus dieses Scheiterns ist für ihn, dass sich das Europäische zurückzieht und ersetzt wird durch Amerikanismus und Bolschewismus. Ne? Und in dieser Schwierigkeit hat dann die deutsche Philosophie irgendwie weiter gearbeitet. Warum ich das jetzt alles sage, ist, weil ich darauf hinweisen möchte, der Wittgenstein in den philosophischen Untersuchungen ist tatsächlich so weit mit diesem Thema beschäftigt, als er erzählt. Also Erzählungen enthält das ständig. das Angebot der philosophischen Untersuchungen ist in einer gewissen Weise ständig zu erzählen. In dem Sinn, stellen wir uns doch vor, was wäre mit, wenn das und das. Da kommen die Stämme vor, da kommen die Kinder vor, da kommt die Volksschule vor und so weiter. Er erzählt, um sich den philosophischen Gedanken anzunähern. Aber was er nicht macht, ist diese Geschichtsperspektive, ausgenommen diesen Anfang, in den er sich da sozusagen reinschiebt. Und das ist aber interessanterweise, also man könnte es auch so sagen, das ist eigentlich der ganze Heidegger, den man braucht. Also in einer gewissen Weise ist das das Wesentliche von Heidegger in a nutshell. Warum? Weil eine der effektivsten Gedankenfiguren, die Heidegger sozusagen vorgeschlagen hat und propagiert hat, ist die, dass die Geschichte des Seins, ne, die, also eine Ausdrucksweise dafür, wie man das fasst, was da im europäischen Geografieraum sich abgespielt hat, ist für Heidegger Geschichte des Seins. Die Geschichte des Seins ist für Heidegger dadurch gekennzeichnet, dass man sehr, sehr grob gesagt jetzt mal, in eine Situation geraten ist, dass die Menschen in Situation geraten sind, wo es ihnen nur mehr wichtig war, über Dinge verfügen zu können. Dinge zu haben, über die man verfügen kann. Das ist heideggerianisch gesprochen jetzt, aber ich halte mich bei dem nicht aus. Er beschreibt das so als, das Sein, stellt sich als anwesende, verfügbare, kompakte Gegebenheit von Gegenständen dar. Das, also statt dass wir lebendig darauf eingestellt sind, was passiert, was anders passieren kann, ob was zum Beispiel fehlt, ob etwas sich ändert, sind wir daran interessiert, dass wir mit bestimmten Dingen rechnen können. Das ist die heideggersche Deutung der Technik auch. Das Rechnen, rechnen können mit verfügbaren Faktoren, da kommt der Galilei, da kommt die Naturwissenschaft rein und das geht dann weiter in die Technik. Dieses Rechnen können ist das, was sich bei uns im Rahmen unserer Geschichte erwiesen hat, durchgesetzt hat. Und das ist Seiendes, haben wir als Gegenstände. Wir haben Seiendes als Gegenstände und weil wir das haben, das ist zum Teil sozusagen nicht unsere Schuld, sondern es hat sich herausgestellt, so könnte er fast gesagt haben, es hat sich herausgestellt, dass wir mit Dingen konfrontiert sind, die wir beherrschen können. Das hat sich eben herausgestellt und Heideggers Antwort darauf ist zu sagen, wir müssen das, was sich da herausgestellt hat, was sich zu uns hingestellt hat, hergestellt sein, ist einer der Ausdrücke, mit denen er die Technik beschreibt. Wir müssen dieses Gestell zurückdenken in das, von woher sich das herausgestellt hat. Und das ist das Unverfügbare, das ist das Geheimnis, das ist die ursprüngliche Wahrheit, wie auch immer. Das habe ich mir jetzt geleistet, deswegen hier anzuführen, weil der Wittgenstein den Augustinus zitiert. Was sagt der Augustinus? Der Augustinus sagt, die Erwachsenen haben mir ihre Sprache gelernt durch Hinweis auf die Dinge, die da herumstehen. Da ist dasselbe Motiv drinnen. Wie lerne ich Sprache? Ich lerne Sprache. Also dasselbe Motiv, das Heidegger in meiner Darstellung jetzt so massiv kritisiert, ist an dieser Stelle beim Wittgenstein auch drinnen. Nämlich, er sagt, nach dem Augustinus lerne ich Sprache, indem ich davon ausgehe, dass die Welt voll von Dingen ist, die da herumstehen. Ein Tisch. Ne? Es ist ja ganz interessant, welche unterschiedlichen Gegenstände im Laufe, wenn Sie das mal durchverfolgen, die ganze Karriere dieser Ausdrücke, könnte man richtig eine Liste machen, was da alles drin vorkommt. Baum, also worauf beziehen sich diese Namen? Auf Baum, Tisch, Brot und Eigennamen der Personen. Das ist die Version aus dem Jahre 31. Die Version aus dem Jahre 34 ist Mann, Sessel, Zucker. Die Version aus dem, wie geht's dann dann weiter? Tischbaumbrot. Tischbaumbrot. Am Ende wären es dann Tisch, Stuhl, Brot und die Namen der Personen. Ne? Die Voraussetzung, die der Augustinus macht und die ja für den Wittgenstein auch eine zu kritisierende Voraussetzung ist, das kann man gleich erst mal anführen, diese Voraussetzung besteht in der Verfügbarkeit von Dingen. Also Augustinus sagt, wir können Sprache lernen, weil uns Dinge verfügbar sind, auf die wir uns beziehen können. Also dem kann man eine durchaus heideggerianische Wendung geben, indem man, wenn man jetzt Heidegger wäre, könnte man sagen, das ist sozusagen das europäische Geschick, dass wir so fixiert sind auf Tische, Stühle, Personen und so, nur deswegen, weil sie mit, also halb, wie heißt es dann, also ganz einfach mittelgroße, stabile Objekte sind, auf die man immer wieder zurückkommen kann und die einen möglichst wenig Troubles bereiten in der Verwaltung. Ne? Im Aufzählen, die verschwinden nicht einfach, die kann man jemandem anderen zeigen. Alle diese Geschichten. Ist doch typisch europäisch, dass das so ist. Ne? Das wäre die heideggerianische Variante davon. Und ich komme jetzt zurück zu meiner Behauptung, im Wittgenstein ist schon alles das drinnen, was man von Heidegger braucht. Diese Idee war die, der Wittgenstein hat eine Kritik, die funktional sehr ähnlich ist davon, indem er nämlich sagt, also das ist zu wenig. Diese Geschichte mit den Dingen, die man sozusagen hier zur Verfügung hat, diese Sache ist eklatant zu wenig. Und warum ist sie zu wenig? Nicht deswegen, weil uns das Sein quasi nur das vorgegeben hat, sondern es ist deswegen zu wenig, weil es die Komplexität der Sprache missachtet. Man bleibt hängen an einer bestimmten Art von Sprachfunktion und vergisst, dass damit die Sprache funktionieren kann, noch ganz andere Dinge wichtig sind da drinnen, dass wir also in dem besonderen Zusammenhang, das ist sozusagen ja implizit, dass wir Kinder und Eltern haben, dass wir Lernprozesse haben und dass wir alles das, was wir so als Sprache de facto verwenden, unter keinen Umständen in dieses Bild alleine hineinbringen. Und das sagt der Wittgenstein aber jetzt, und das ist eben die entscheidend, das ist jetzt zu dramatisch gesagt, er sagt, das geht jetzt weiter in Richtung Selbstverständlichkeit, also er versucht nicht, da hat man sozusagen gegen den Gestus des sich aufbäumenden Infragestellens dieser ganzen verdinglichenden Tradition im Rahmen der heideggerianischen Philosophie steht beim Wittgenstein der Versuch, mit komplett schlichten Sätzen die Problematik dieser Vorgaben so zu beschreiben, dass jeder einverstanden ist, dass eigentlich eine Situation entsteht, in der man gar nicht widersprechen kann, in der man nicht widersprechen kann den Beobachtungen, die er da macht und in der also die Aufgabe nicht darin besteht, sich zu besinnen auf ein verloren gegangenes Wissen oder eine verloren gegangene ursprünglichere Situation, die hinter dem steht, womit wir jetzt hier abgespeist werden oder womit wir hier am Ende zu tun haben, sondern schon sich zu besinnen, aber sich zu besinnen auf etwas, was wir die ganze Zeit schon wissen und was wir uns sozusagen nur richtig zur Kenntnis bringen müssen. Und ich lese Ihnen das also mal vor. Also in den Augustinus-Worten erhalten wir, so scheint es mir, ein bestimmtes Bild von dem Wesen der menschlichen Sprache, nämlich dieses: die Wörter der Sprache benennen Gegenstände, Sätze sind Verbindungen von solchen Benennungen. In diesem Bild von der Sprache finden wir die Wurzeln der Idee, jedes Wort hat eine Bedeutung, diese Bedeutung ist dem Wort zugeordnet, sie ist der Gegenstand, für welchen das Wort steht. Also wir haben Worte für Dinge. Und jetzt, sozusagen jetzt diese Variante, da versucht das mal ein bisschen raus zu bringen. Und jetzt also dieses Moment der Besinnung statt der tiefen Deutung, von einem Unterschied der Wortarten spricht Augustinus nicht. Wer das Lernen der Sprache so beschreibt, denkt, so möchte ich glauben, zunächst an die Hauptwörter wie Tisch, Stuhl, Brot und die Namen von Personen. Erst in zweiter Linie an die Namen gewisser Tätigkeiten, Eigenschaften und an die übrigen Wortarten als etwas, was sich finden wird. Das heißt, er zieht jetzt nicht groß in den Kampf und sagt, ihr seid seins vergessen, ihr seid an dieser Stelle sträflich banal, sträflich einfach. Ihr habt hier den Reichtum dessen, was es alles geben wollte, unterschlagen, sondern er sagt, offensichtlich hast du an dieser Stelle an bestimmte Dinge nicht gedacht. Und die Implikation ist die, wenn du an diese Dinge auch noch dazu denkst, dann wirst du die Sache anders sehen. Und dann wirst du aber dieses andere Sehen der Sache ist etwas, was sich sozusagen, das ist eine sanfte Geburt, sagen wir es mal so, nicht, was sich möglichst selbstverständlich, möglichst einfach, möglichst ohne großen Wirbel vollzieht. Du musst einfach nur den Scope ein wenig erweitern, dann wird das für dich deutlich werden. Und jetzt
fünf Minuten habe ich noch, glaube ich, aber die werde ich jetzt mal dafür einsetzen, darauf hinzuweisen, was das mit dem Traktatus zu tun hat. Denn für mich ist ein wichtiger Punkt der, so könnte man sich der Sache nähern, nämlich dieses: die Wörter der Sprache benennen Gegenstände, Sätze sind Verbindungen von solchen Benennungen. Diese Parenthese, Sätze sind Verbindungen von solchen Benennungen, das ist am Anfang noch nicht drinnen. Da steht so was drinnen, also in den ersten Variationen. Er denkt zunächst an Hauptwörter, das kommt rein. Sätze sind Verbindungen von Gegenständen, das kommt rein in einem unpaginierten Zettel aus dem Jahre 36. Das ist der letzte Zettel aus dem Manuskript 140, an dem ich habe sie nicht irregeführt. Das stimmt schon. Das lateinische Zitat, allerdings in einer
etwas anderen Version, kommt in zwei Quellen aus dem Jahre 36, also im Manuskript 115 Ende August und dann im undatierten auch 36, 1936, aber im Prinzip entstandenen Zettel vom Manuskript 114. Da kommt auch das lateinische Zitat vor. Und dann kommt gleich nach dem lateinischen Zitat die folgende Notiz. Wir erhalten hier dieses Bild der Sprache. Ihre Wörter benennen Gegenstände. Die Sätze sind Verbindungen solcher Benennungen. Das ist nun Traktatusdoktrin. Nicht? Das ist ganz klar, dass der Traktat, darüber haben wir ja schon mehrfach gesprochen, genau diese Position hat, dass man mit Worten sich auf Dinge bezieht und die Dinge sind in Sachverhalten konfiguriert und die Sachverhalte werden durch die Konfiguration von Namen dargestellt. Und jetzt unter diesen Voraussetzungen kann man nochmal wieder die Frage aufwerfen, was ist jetzt der grobe Irrtum und was ist Wittgensteins Art und Weise, mit dem groben Irrtum umzugehen? Die Art und Weise ist die de facto, dass er in den Augustinus, in seine Interpretation vom Augustinus den Traktat hineinliest. Nicht? Weil, ich meine, darauf haben einige Leute hingewiesen, die über diese Anfangspassagen geschrieben haben, eine wirklich tolle Augustinus-Interpretation ist das nicht, ja? Was hier drinnen ist. Das ganz, erstens einmal schon allein deswegen nicht, weil man zeigen kann, dass in anderen Passagen, De Magistro nennt man da immer, dass der Anthony Kenny hat das gezeigt, in anderen Passagen hat der Augustinus eigentlich Positionen, die sehr, sehr nahe dem sind, was der Wittgenstein in den philosophischen Untersuchungen sagen will. Also er war nun wahrlich kein mittelalterlicher Philosophiegeschichtsexperte. Aber abgesehen davon, dass der Augustinus anderswo so ziemlich dasselbe hätte sagen wollen, ist natürlich von einer Verbindung von Gegenständen, was hier drin ist, Sätze sind Verbindungen von solchen Benennungen von Gegenständen, ist natürlich im Augustinus-Zitat keine Rede. Ja? Das heißt, was er tut, was Wittgenstein tut, ist, den Traktatus-Ansatz dem Augustinus zu implantieren, und jetzt auf die Art und Weise aber die Gelegenheit zu haben, nicht einfach zu sagen, ich habe mich geirrt oder der Augustinus hat sich geirrt, sondern via seiner Umgangsweise mit Augustinus jetzt sich selber neu zu positionieren oder zu erlösen, kann man sagen. Weil was also als nächstes dann kommt mit dem Augustinus ist, dass er sagt, okay, das ist eine eingeschränkte Situation, eine eingeschränkte Sichtweise, aber sie hat was auf sich. Das ist nicht so, dass wir das gänzlich wegschalten sollten, sondern das Wichtige ist, gerade an dieser eingeschränkten Situation kennenzulernen und umgehen zu lernen damit, was man mit eingeschränkten Situationen macht. Diese Art von Restriktivität muss man sich vor Augen führen, damit man des Weiteren dann die Frage stellen kann, wo passt das und wo passt es nicht. Und die nächste Bewegung, die er sofort macht in diesen ersten vier Paragraphen, ist die, dass er einerseits sagt, also das ist offensichtlich an bestimmten Stellen unzureichend, die Sachen sind viel, viel komplexer. Und kaum hat er das gesagt, sagt er, naja, aber dass es so einfach ist, hilft uns auch. Stellen wir uns eine Sprache vor, die wirklich so einfach ist. Das sagt er nicht unvorstellbar, ja? Sondern er sagt zwei Sachen, er bringt zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist das Beispiel mit dem Kaufmann, mit den 5 roten Äpfeln. Das ist das erste Beispiel. Das dient dazu, dass er sagt, es ist eklatant, dass in dem Traktatusbild wesentliche Dinge untergehen. Dann sagt er, naja gut, aber so ist es wiederum nicht. Wir können uns auch Szenarien vorstellen, in denen das Traktatusbild, das Augustinusbild passt. Und das sind die Bauleute. Das sind die, das ist sozusagen die Geschichte mit den Säulen und den Würfeln und so ähnlich. Das heißt, der ganze Anfang der philosophischen Untersuchungen ist so konstruiert, dass er eine Tractatus Critique mit einer Auswertung der Tractatus-Thesen verbinden kann. Über das werde ich später noch sprechen. Ich glaube, jetzt müssen wir die 10 Minuten vorsehen, um die Evaluation durchzuführen.